ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Professor Axel Dreher. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir sprechen über Entwicklungshilfe, was sie leistet. Und Sie sind Professor für internationale Wirtschafts- und Entwicklungspolitik an der Universität in Heidelberg. Können Sie vielleicht einfach mal so grob eine Summe nennen, die Deutschland pro Jahr für Entwicklungshilfe ausgibt?
Das hat sehr zugenommen in den letzten Jahren. Im Moment sind wir so bei 35 Milliarden im Jahr. Also der zweitgrößte Geber nach den USA. Viel Geld, 0,8% des BIP ungefähr. Ja. Also nicht wenig. Wenn Sie das mit den anderen Zahlen vergleichen, das NATO-Ziel, 2% der Ausgaben zum Beispiel, was nicht erreicht wird.
Dann stimmt es also, was die Süddeutsche Zeitung vergangene Woche geschrieben hat, dass 2022 ein Rekordjahr der deutschen Entwicklungshilfe war?
Das ist richtig, mit Einschränkungen. Also wenn man sich nur die Zahlen anschaut, dann ist das so. Wenn man sich anschaut, warum das so ist, ist es ein bisschen weniger schön. Da muss man drüber nachdenken, wie das überhaupt definiert ist. Was die meisten sich nicht vorstellen können, ist, dass zum Beispiel die Ausgaben für Flüchtlinge im eigenen Land damit reingerechnet werden. Und dann haben wir Syrien gehabt, Flüchtlingskrise, dann haben wir jetzt Ukraine, mit vielen Menschen, die in Deutschland sind. Und das sind vielleicht so 14% der Ausgaben, sind die Ausgaben, die in Deutschland für die Unterbringung von Flüchtlingen im ersten Jahr ausgegeben werden.
Es ist immer ganz wichtig, das dann aufzuschlüsseln, dann auch in die Details zu gehen. Dazu kommt, dass sich die Krisenherde in den vergangenen 10 Jahren wohl auch noch verdoppelt haben. Also Sie haben den Krieg in der Ukraine genannt, plus humanitäre Krisen weltweit. Afghanistan, Jemen, Myanmar, Sudan, wir könnten noch weitermachen. Wohin, lässt sich das so aufschlüsseln, wohin das meiste Geld geht? Sie haben die 14% jetzt schon gesagt, aber ist das der größte Anteil?
Der Anstieg, das sind zwei Dinge. Es ist einmal Covid-19 gewesen. Also was da auch reingerechnet wird, ist beispielsweise, wenn wir Impfstoff überhaben, auch wenn der beispielsweise nahe am Verfallsdatum ist, wenn wir diese Impfstoffdosen nach Afrika, in irgendwelche anderen Länder geben, dann ist das auch Entwicklungshilfe. Also ein Teil des Anstiegs der letzten Jahre durch Covid-19 bedingt. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wie viel davon, aber vielleicht knapp 1%. Der Hilfe wird vielleicht allein so Impfstoffhilfen sein. Dann gibt es natürlich viele Krisen weltweit. Wenige davon finden große Beachtung mit der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Ukraine ist da der große Unterschied. Also ich habe eben die Versorgung im Land angesprochen. Was dazu kommt, ist die humanitäre Hilfe. Vielleicht auch über die Geber hinweg. Die westlichen Geber sind das so 10% der Hilfe. Und auch davon geht ein guter Teil in die Ukraine. Also über das Rekordland, über die westlichen Geber hinweg, USA, Kanada, Deutschland, ein guter Anstieg, ein guter Teil dieses Anstiegs der Entwicklungshilfe.
Wenn wir jetzt mal versuchen, das weltweit zu betrachten, die Zahlen sind ja wirklich erschreckend. Mehr als 100 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die Zahl derer, die fliehen, die scheint immer höher zu werden. Und jetzt steht die Frage im Raum, ob sich durch Entwicklungshilfe Fluchtursachen bekämpfen lassen. Also wer diese Zahl jetzt erstmal hört, der wird doch spontan erstmal sagen, nee, wird doch vermutlich nicht so sein. Wie können Sie es einordnen?
Das Gegenteil scheint mir wahrscheinlicher, wenn Sie sich angucken, welche Menschen flüchten, dann sind es nicht die Ärmsten der Armen, sondern es sind diejenigen in den ärmsten Ländern, die es sich leisten können. Sie brauchen ein Mindestmaß an Mitteln, um es nach Europa zu schaffen. Sie müssen Schleuser bezahlen, wenn sie den illegalen Weg wählen. Das sind nicht die Allerärmsten. Wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass die Hilfe vor Ort tatsächlich hilft, was auch schon umstritten ist, also steigen die Einkommen im Durchschnitt überhaupt, ist sich die Forschung keinesfalls einig. Aber sogar wenn sie davon ausgehen, dass die Einkommen steigen, dann würde man erwarten, dass mit dem steigenden Einkommen zunächst mehr Menschen flüchten, weil sich mehr Menschen das leisten können. Und erst wenn die Einkommen stark genug ansteigen, dass Menschen nicht mehr flüchten wollen, dann hätte man diesen aus Sicht Europas positiven Effekt, dass die Zahlen zurückgehen.
Jetzt ist die eine Erkenntnis, dass Entwicklungshilfe, die an autokratisch regierte Staaten geht, durchaus Korruption fördern kann. Im schlechtesten Fall ist es so. Haben Sie Erkenntnisse darüber, wie häufig sowas passiert?
Man kann das nie genau messen. Die Analysen, die wir da verwenden, sind Durchschnittswerte. Das heißt, wir werten Daten mit statistischen Methoden aus. Man kann nie sagen, was dann kausale Ursache für ein Ergebnis in einem bestimmten Land in einem bestimmten Jahr war. besten Fall ist. Und auch das ist schon schwierig, kann man sich Durchschnittswerte anschauen. Wenn Sie sich überlegen, wie man Effektivität von Hilfe messen kann, Sie können sich einmal anschauen, das einzelne Projekt, das finanziert werden sollte. Haben Sie die Ziele der Projekte erreicht? Das wird vorher definiert, vielleicht Umweltziele, bestimmte Qualität von Straßen oder ein Damm oder eine Schule. Das Problem daran ist, dass Sie nie genau wissen, was Sie eigentlich finanzieren. Ja, stellen Sie sich die Empfängerregierungen vor. Die haben vielleicht sowieso vor, eine Schule zu finanzieren. Vielleicht haben Sie einen anderen Geber, der würde eine Schule finanzieren. Sagen wir China. Denen ist egal, was Sie finanzieren. Und dann kommt Deutschland und sagt, naja, die Autobahnen wollen wir nicht finanzieren, aber eine Schule würden wir gerne machen. Und dann kann das Empfängerland entweder die Autobahn selber finanzieren mit den Mitteln, die frei geworden sind für die Schule, oder kann China bitten, die Autobahn zu finanzieren.
Okay.
Das heißt, sie wissen nie genau, was sie eigentlich evaluieren müssen. Und dann muss man sich insgesamt anschauen, wie sich die Gelder ausgewirkt haben auf das Wirtschaftswachstum, auf Konflikt, auf Korruption. Das ist schwer zu messen. Gerade Korruption, die Sie angesprochen haben, ist an sich schon schwer zu messen.
Es scheint überhaupt eine sehr schwierige, komplizierte Forschung zu sein, die Sie da machen, die mit sehr viel Geduld verbunden ist. Manchmal muss man jahrelang warten, bis man dann wirklich die Ergebnisse hat, oder?
Genau, es kommt darauf an, was Sie sich da anschauen. Es gibt Untersuchungen, die Daten verwenden, die es bereits gibt. Beispielsweise die Korruption, da haben Sie Transparency International und andere, die Wahrnehmungsindikatoren darstellen. Das sind einfach nur Umfragen. Man fragt Menschen, wie hoch schätzen Sie die Korruption ein in einem Land und einem Jahr? Da haben Sie verschiedene Surveys von verschiedenen Anbietern und die vermischen das mit einer statistischen Methode. Und dann schaut man sich eben an, ob die Länder, die mehr Hilfe bekommen, in der Folge korrupter werden oder nicht. Man sucht Ursache und Wirkung auseinanderzuhalten, was gar nicht einfach ist. Aber das sind Daten, die sind da, das geht relativ schnell. Schwieriger wird es, wenn Sie sich Entwicklungen innerhalb der Länder anschauen wollen, wo die Datenlage viel schwieriger ist. Oder wenn Sie sich Geber anschauen, die selbst keine Daten zur Verfügung stellen. Also ich habe mich viel mit China auseinandergesetzt und die berichten einfach selbst nicht, wie viel Hilfe sie geben oder wohin. Weder an die Länder, noch an welche Regionen innerhalb der Länder oder wofür. Und das kann dann Jahre dauern, wenn man versucht, diese Daten selbst zu erheben.
Bei dem Stichwort China fragen sich einige Menschen natürlich auch, das ist jetzt die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Warum fällt dieses Land überhaupt noch unter Entwicklungshilfe?
Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also es lässt sich leicht erklären, weil die Länder, die Entwicklungshilfe bekommen, nach dem BIP pro Kopf definiert werden. Und China ist insgesamt ein großes Land und das BIP ist sehr groß, aber die haben auch sehr viele Menschen. Und die Maße, nach denen Länder in Empfängerkategorien eingeteilt werden, also Länder mit mittlerem Einkommen, mit dem niedrigsten Einkommen und so weiter, die dann bestimmen, ob die Gelder, die dahin gehen, als Entwicklungshilfe gezählt werden dürfen. Wenn man eben das gesamte BIP durch viele Köpfe teilt, bleibt die Zahl relativ klein. Und so ist China immer noch ein Entwicklungsland. Das erklärt aber immer noch nicht, warum Deutschland beispielsweise nach wie vor große Gelder an China vergibt. Und da gibt es zwei Standpunkte. Der eine ist meiner, unter anderem, dass man eben sagt, China ist ein reiches Land an sich. Die könnten selbst umverteilen, wenn sie das wollten. Und der andere Standpunkt, natürlich genauso legitim, dass man sagt, es geht nicht um arme Länder, es geht um arme Menschen. Und davon gibt es in China genug. Wenn man das aber verknüpft mit der Idee von eben, dass man nie genau weiß, was man eigentlich finanziert, kann es eben sein, dass China vielleicht selbst mehr tun würde für bestimmte Regionen und bestimmte Menschen, wenn diese Hilfe nicht da wäre. Und dass stattdessen dann Mittel freigesetzt werden im Budget der Regierung, die an ganz anderer Stelle dann eingesetzt werden.
Professor Axel Dreher bei uns in SWR1 Leute. Sie erforschen Entwicklungshilfe, was sie leistet und was nicht. Jetzt war gerade G7-Außenministertreffen. Die Reisen von Baerbock und Macron nach China, die haben ebenfalls für Schlagzeilen gesorgt. Das Verhältnis zu China, das hat sich ja sowohl durch die Haltung zu Russland als auch in der Taiwan-Frage deutlich abgekühlt. Da stellt sich die Frage, haben denn solche politischen Entwicklungen Einfluss auf die Entwicklungshilfe?
Ja, sicher. Also generell ist der Nutzen der Geber eine wichtige Komponente dafür, wo die Gelder hingehen. Es gibt viele Beispiele dafür aus der Forschung. Länder, die temporär Mitglied im Sicherheitsrat sind, in diesen 2 Jahren bekommen mehr Hilfe der USA, aber auch von internationalen Organisationen, auch von Deutschland. Geburtsregionen innerhalb der Länder, wo der gegenwärtige Regierungschef eines Landes geboren wurde, die bekommen mehr Entwicklungshilfe von China.
Haben Sie ein Beispiel?
Das sind Durchschnittswerte. Also natürlich kann man sich einzelne Regionen rauspicken. Gibt es tatsächlich welche? In Sierra Leone gibt es ein schönes Beispiel, wo eine schöne Schule gebaut wurde in der Geburtsregion des Regierungschefs. Aber das ist wieder eine Forschung, die davon lebt, dass man viele Daten hat, die sich das im Durchschnitt anschaut. Daten über Geburtsregionen, subnationale Daten über die Gelder, die in diese Regionen geht. Und dann sieht man eben, dass genau in der Zeit, in der ein Regierungschef aus einer bestimmten Region kommt, bekommt diese Region mehr Hilfe im Durchschnitt. Das gilt natürlich nicht für jede Einzelne. Man sieht, dass Länder, die in der Vollversammlung in der UN-Vollversammlung häufiger mit dem Geber abstimmen, bekommen von diesem Geber mehr Hilfe. Es gibt eine riesige Forschung, die sich wirtschaftliche Interessen der Geber anschaut. Und all das zeigt, die Forschung dazu zeigt, dass natürlich Bedürftigkeit eine Rolle spielt. Ärmere Länder bekommen mehr Geld. Es Naturkatastrophen gibt, wenn mehr Menschen sterben, dann gibt es mehr Geld, besonders wenn das prominent in den Medien auftaucht. Aber diese Eigennutzmotive der Geber sind eben auch relevant. Und damit komme ich zurück auf die Frage, wenn sich die Situation in China, die Beziehung zu China verändert, wird das auch, die politische Situation, die wirtschaftliche Situation sich verändert, wird das auch einen Einfluss haben auf die Entwicklungszusammenarbeit?
Ja, jetzt gibt's ja einerseits die Forderungen, Europa solle klare Kante zeigen, wie Macron fordert. Andere warnen vor zu viel Härte. Ein Konflikt mit China sei das Letzte, was die Welt jetzt gerade braucht. Es gibt ja auch Abhängigkeiten von Deutschland gegenüber China.
Ja, das Ziel sollte sein, diese Abhängigkeiten zu verringern, zu diversifizieren, aber natürlich nicht, sich vollkommen zurückzuziehen. Man muss natürlich auch immer Auge behalten, was es für China bedeuten würde, einmal in einer Situation mit vielen Verflechtungen sich komplett mit dem Westen zu überwerfen, im Vergleich zu einer Situation, in der sämtliche Beziehungen gekappt sind, dann kann es ja keine wirtschaftlichen Interessen mehr geben, keine politischen Beziehungen mehr geben, die China davon abhalten können, beispielsweise Taiwan anzugreifen. Insofern geht es um einen gesunden Mittelweg. Man muss Abhängigkeiten reduzieren. Es gilt ganz generell, Wirtschaftsbeziehungen diversifizieren. Das ist nicht notwendigerweise, dass man alles in Deutschland herstellen soll. Aber man muss eben sicherstellen, dass kritische Medikamente, Hustensäfte für Kinder, Solarpanel und so weiter, all diese Dinge müssen aus verschiedenen Ländern kommen, sodass wenn Lieferketten zusammenbrechen, wenn das Angebot aus einem bestimmten Land zusammenbricht, dass man dann eben die Möglichkeit hat, zu diversifizieren und nicht vor leeren Regalen steht.
Also aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre, was wir jetzt erlebt haben, zu lernen. Haben Sie mal ein Beispiel für ganz gelungene Entwicklungshilfe? Gibt es das, wo die Hilfe wirklich bei den Menschen gelandet ist?
Ich habe wenig konkrete Beispiele, weil ich nicht denke, dass die viele aussagen. Man kann sich natürlich immer gute und schlechte Beispiele aussuchen, die gibt es immer. Aber man lernt nichts darüber, wie die Hilfe insgesamt wirkt. Und insofern kenne ich mich damit sehr, sehr wenig aus, mit so einzelnen Anekdoten. Mir geht es mehr um die systematischen Zusammenhänge. Also was sind die Determinanten, dass man systematisch finde, dass Hilfe erfolgreicher ist? Wie sollte man Hilfe geben? Soll es bilateral sein oder über internationale Organisationen? Soll man es als Budgethilfe vergeben, also Geld, das die Regierungen bekommen? Oder sollte man einzelne Projekte finanzieren? Das sind mehr die Fragen, die ich interessant finde.
Dann bleiben wir gerade mal bei den interessanten Fragen. Was ist denn da das Forschungsergebnis? Gerade auch, wenn man über das Thema Geld und Sachspenden spricht. Auch da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen. Das heißt dann immer, ja, das Geld sei hilfreicher. Aber wenn man dann hört, ja, das Geld kann versickern, würde man als Laie denken, naja, eine Sachspende wäre doch vielleicht sinnvoller.
Sachspenden sind oft Dinge, die man im Geberland zu viel hat, wie beispielsweise die schon genannten Covid-Medikamente nahe dem Ablaufdatum. Auch das ist ein Teil der Hilfe. Man muss sehen, dass nur ungefähr die Hälfte der Hilfe überhaupt Mittel sind, die im Land direkt eingesetzt werden können, wo die Empfängerregierungen Mitspracherecht haben, wofür die ausgegeben werden soll. Die humanitäre Hilfe, vielleicht 10% insgesamt, das sind Essenspakete teilweise, also Güter, die geliefert werden, um zu helfen. Dann gibt es intelligentere Hilfe und weniger intelligentere Hilfe. Also wenn man sich vorstellt, wie Märkte zerstört werden, indem in Ländern, in denen noch Lebensmittel produziert werden können, wo ein Angebot eigentlich noch da wäre, dann billig Lebensmittelpakete aus den Geberländern kommen, Kleidung geliefert wird, die die Märkte dort zerstört.
Weil sie Beispiel da Ukraine und Getreide fällt mir da jetzt gerade ein.
Und die haben andere Probleme, die können nicht exportieren, da sind die Lieferketten unterbrochen. Das ist jetzt weniger das Problem, dass die Märkte zerstört werden durch Lebensmittellieferungen aus anderen Ländern. Und mittlerweile gibt es intelligentere Möglichkeiten. Das machen Nichtregierungsorganisationen vermehrt, aber auch die bilateralen Hilfsorganisationen, dass man Gutscheine vergibt an Menschen. Also in den Ländern, es gibt solche Länder, da gibt es keine Nahrungsmittel.
Dann nützt doch der Gutschein nicht.
Reaktion natürlich, die Lebensmittel zu liefern. Aber wenn Märkte im Prinzip noch funktionieren, ist es sinnvoller, Gutscheine zu geben, die Menschen entscheiden zu lassen, wofür sie das einsetzen und das Angebot im Land nicht zu zerstören. Es gibt eine Nichtregierungsorganisation. Die Frage ist, wie geht man an Regierungen vorbei, denen man nicht traut? Das ist ja das Hauptproblem. Wenn sie eine Regierung haben, der sie trauen, die demokratisch legitimiert ist, warum sollte man dann bestimmte Projekte vereinbaren? Warum sollte man eine Autobahn finanzieren oder ein Projekt zur Stärkung der Zivilgesellschaft? Man könnte einfach der Empfängerregierung das Geld geben. Die sind demokratisch gewählt, die werden schon selbst am besten wissen, was sie mit dem Geld machen. Und hier ist das Problem, dass man in fast jedem Land dann Beispiele findet, mit denen sie eingestiegen sind, von denen man sagen kann, die bekommen so viel Geld von Deutschland und jetzt unterdrücken sie die Frauen oder es wird gegen Menschenrechte verstoßen. Insofern ist es sehr schwer zu legitimieren, warum man dort direkt Gelder an Regierungen gibt. Und diese Negativbeispiele, die sind dann die in der Presse landen. Deswegen ist das nur ein sehr kleiner Anteil. Also über die Geber hinweg ist das weniger als 5%. Und stattdessen finanziert man konkrete Projekte. So ein bisschen Augenwischerei ist, weil man, wie gesagt, nie genau weiß, ob nicht einfach nur andere Gelder ersetzt werden. Man finanziert ein Projekt, die Gelder werden freigesetzt und man finanziert implizit etwas völlig anderes. Aber das muss man sich als Geber nicht vorhalten lassen. Wenn man dann eben sagt, naja, wir haben diese Schule finanziert, auch wenn gegen Menschenrechte verstoßen wird. Eine Schule ist immer gut. Und insofern steht der Geber besser da.
Axel Dreher als Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni in Heidelberg. Erforschen Sie Entwicklungshilfe? Wir waren jetzt eben an diesem Punkt stehen geblieben. Dass es so klang aus Ihren Worten, hätte man schließen können. Naja, ist doch am sinnvollsten, wenn man an Regierungen vorbei, an Organisationen das Geld gibt und die leiten das dann an die Hilfsbedürftigen weiter. Ist es ein Trugschluss?
Jein. Es kommt, wie gesagt, auf die Regierung an. Ich bin der Meinung, wenn Sie demokratisch legitimierte Regierungen haben, und ich bin da großzügiger als andere, natürlich gibt es Nuancen, wie demokratisch Länder sind, aber ich denke, am Ende in einer Demokratie ist es die Verantwortung der Regierung zu entscheiden, wie Gelder eingesetzt werden. Dafür werden Politiker gewählt. Und da finde ich es tatsächlich am besten, das Geld den Regierungen zu geben, die entscheiden zu lassen, was sie mit dem Geld machen. Und dann haben Sie andere Regierungen, Sie haben korrupte, autokratische Länder vorhin angesprochen. Da ist es natürlich schwierig, wenn Sie denen Geld geben, das stärkt die Strukturen, kann das Militär stärken, Unterdrückung, Verletzung von Menschenrechten und so weiter. Da versucht man in der Praxis dann an den Regierungen vorbei, Zivilgesellschaft zu stärken. Und das kann auch richtig sein. Hier ist aus meiner Sicht wieder problematisch, dass viele dieser Projekte, die finanziert werden, eben nur die Gelder freisetzen, mit der die Regierung dann doch macht, was sie will. Dann ist wenig gewonnen, außer dass man sich als Geber nicht rechtfertigen muss. Ich hatte bereits erwähnt, wenn Sie Budgethilfe an korrupte Regierungen geben, dann sieht das schlecht aus im eigenen Land. Die Presse ist schlecht. Wenn Sie bestimmte Projekte finanzieren, die erstmal auch noch positiv evaluiert werden, sieht das gut aus, weil niemand tatsächlich nachvollziehen kann, ob damit nicht implizit einfach was völlig anderes gemacht wird.
Haben Sie mehr Beispiele oder mehr Hintergrund zum Thema Syrien? Also die haben im Jahr 2020 mehr als 780 Millionen Euro Entwicklungshilfe von Deutschland erhalten. Da stellt sich ja auch die Frage, ob Deutschland damit nicht einen Diktator unterstützt.
Ja, ich habe keine konkreten Beispiele über Projekte in Syrien. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, welche dieser Gelder wie eingesetzt wurden. Vielleicht sind damit auch vernünftige Sachen gemacht worden. Das kann ich im Einzelfall nicht beurteilen. Es ist generell immer es hat immer zwei Seiten. Sie haben arme Menschen. Natürlich haben Sie gerade in Syrien viele Menschen, denen es sehr, sehr schlecht ging. Krieg in einem Land, ganz generell, Jemen, Syrien. Auf der anderen Seite haben Sie dort natürlich auch gerade die Typen von Politikern, die Sie loswerden wollen. Und dann versucht man natürlich, Entwicklungszusammenarbeit ist ja auch nicht völlig dumm, man versucht natürlich an diesen Regierungen vorbei, Menschen zu helfen. Das kann im Einzelfall sinnvoll sein, aber es ist sehr, sehr schwer zu messen, was sonst passieren würde. Natürlich sind viele Regime vielleicht auch deswegen noch an der Macht, weil sie sich mit Hilfsgeldern finanzieren können. Wenn Sie an Nordkorea denken, die bekommen auch sehr viel Hilfe aus Südkorea. Vieles davon wird nicht offiziell deklariert. Wenn sie Hungersnöte haben in Nordkorea, kann man sich zwei Szenarien vorstellen. Ich sage ein bisschen zynisch, nicht als Vorschlag zu verstehen, wenn man Menschen verhungern lassen würde, auf der einen Seite Menschen nicht unterstützen würde. Vielleicht käme es zu einem Aufstand, vielleicht würde man das Regime loswerden. Auf der anderen Seite hält man Menschen am Leben. Das stützt auch das Regime. Obwohl man keine Gelder natürlich dem Diktator in die Hand drückt, hat man auf die Art die Autokratie gestärkt. Es gibt durchaus sinnvolle Möglichkeiten. Es gibt nicht Regierungsorganisationen, sehr, sehr viele, kann man auch sehr kritisch sehen, die sich teilweise gegenseitig auf den Füßen rumstehen, sich gegenseitig blockieren.
Da kommt gerade eine Frage rein aus Dossenheim, würde ich gerade gerne mit reinnehmen, von Hans-Joachim Materna. Er fragt nämlich, wie Sie die Bedeutung von NGOs mit vertrauensvollen Partnern vor Ort sehen. Können Sie es einordnen?
Mir gefallen Konzepte am besten, die einfach sind und möglichst wenig Anreize verzerren. Also wenn ich eine nennen darf, GiveDirectly, die geben Geld an arme Haushalte, sehr bürokratiearm. Man schickt einfach in die ausgewählten Länder, man identifiziert zunächst, wo die armen Regionen sind, schickt dann Menschen dorthin, die nach bestimmten länderspezifischen und regionsspezifischen Kriterien entscheiden, welcher Haushalt ist ein armer Haushalt. Also beispielsweise, sie schauen sich die Dächer an, in bestimmten Regionen sind dann Häuser mit einem Strohdach oder eine Wellblechhütte, je nach Region, ein guter Indikator im Durchschnitt, dass dort arme Menschen leben. Und die bekommen einfach einmalig eine Barzahlung. Oder ein Jahr lang jeden Monat. Da reden wir so vielleicht von $1,500 oder so einmalig. Das wird wissenschaftlich begleitet. Kann man sich hinterher anschauen, was hat das tatsächlich gebracht. Und so gehen sie an den Regierungen vorbei. Sie helfen direkt Menschen, ohne Anreize zu verzerren. Und können dann eben positiv Dinge verändern.
2021, wenn wir da zurückschauen, Gerd Müller war da noch Entwicklungsminister und der sagte, ohne eine entschlossene weltweite Klimapolitik ist nachhaltige Entwicklung nicht möglich. Wie sieht das denn in den Schwellen- und Entwicklungsländern aus? Ist das Thema Klima dort so im Fokus wie bei uns?
Generell nimmt die Bedeutung mit steigendem Einkommen zu. Wenn Sie in allererster Linie daran denken müssen, was Sie heute auf den Tisch bekommen, wo sie wohnen, wo sie schlafen können, ob ihre Kinder eine Schule besuchen können und so weiter, dann haben sie erstmal andere Probleme. Ist ihnen ganz egal, was in 30, 40 oder 50 Jahren passiert, ob es ein bisschen wärmer oder kälter ist und häufiger regnet. Sie denken zunächst an den nächsten Tag, daran, dass sie was zu essen auf dem Tisch haben. Insofern sind das ganz andere Probleme.
Wobei ja die Entwicklungs- und Schwellenländer von den Veränderungen beim Klima am meisten betroffen sind. China genehmigte und baute im vergangenen Jahr mehr Kohlekraftwerke als der Rest der Welt zusammen, etwa 2 große Kraftwerksblöcke pro Woche. Und 1 Grad Erderwärmung verringert die weltweite Wirtschaftsleistung um 5%. Also diese Daten, was sagen die Ihnen als Volkswirtschaftler?
Dass die Sache schwierig wird, weil wir ohne diese Länder nicht zum Ziel kommen können und dass ich nicht sehe, wie man Länder, die eben in allererster Linie andere Probleme haben, mit ins Boot bekommen kann. Insofern sehe ich die ganze Sache sehr, sehr skeptisch. Also man kann sehr viel tun in Deutschland, auch in Europa, aber wenn man es nicht schafft, also da bin ich ganz bei dem Minister, wenn es nicht schafft, andere Länder, die großen, China und andere, mit ins Boot zu holen, dann ist es nicht mal so, dass es ein bisschen was nützt, sondern es nützt gar nichts. Ohne diese Länder wird es nicht gehen.
Jetzt gab es die Rüge des Klimarats auch gestern für Deutschland. Also auch Deutschland scheint es nicht so wirklich hinzubekommen. Wo ist das Grundproblem?
Es ist teuer. Sie müssen Menschen mitnehmen. Und auch in Deutschland, je mehr Härten bei den Menschen ankommen, wenn Sie daran denken, aus Sicht von Menschen mit vielleicht nicht so hohem Einkommen, die in einem Familienhaus in einem eigenen vielleicht wohnen, die haben natürlich jetzt Panik, wenn sie, ja, noch ist nichts konkret, aber wenn sie an Wärmedämmungsvorgaben denken, an Vorgaben für Heizen, es gibt natürlich Menschen, die sich das nicht leisten können. Dann haben sie Waage im Hintergrund, da wird es Härtefallregelungen geben. Aber es bleibt vage, das heißt, irgendwie nehmen wir euch schon mit. Aber natürlich haben Menschen Angst. Und wenn man auf mittlere Frist sehen wird, was das für Konsequenzen hat, natürlich wird Wohnen teurer. Ob es jetzt ihr eigenes Haus ist oder ob sie eine Wohnung mieten, irgendwer muss das finanzieren. Es wird sich nicht mehr lohnen zu bauen, es wird Wohnungsknappheit geben, Wohnen wird sehr viel teurer werden. Und dann werden Menschen andere Prioritäten setzen. Die werden andere Parteien wählen, weil ihnen eben das Hier und Jetzt wichtiger ist als etwas Vages, was in der Zukunft auf sie zukommt.
Das Ganze scheint ja ein großer Teufelskreis zu sein, wenn man jetzt mal auf die Daten guckt. Also das Wirtschaftswachstum in Russland wurde vom IWF jetzt trotz der westlichen Sanktionen mit einem Plus von 0,7% bewertet. Noch 0,3% mehr als im Januar. Also auch das lässt doch dann viele Menschen einfach verzweifeln. Wo nehmen Sie dann noch Ihre Hoffnung her, dass Entwicklungshilfe nutzen kann?
Ja, ich bin selbst auch skeptisch. Natürlich kann sie nutzen. Genauso kann sie auch schaden. Für mich ist die Frage, was überwiegt? Hilft sie oder hilft sie nicht im Durchschnitt? Und viel wichtiger sind eben die Umstände. Also diese pauschale Aussage, Entwicklungshilfe ist gut oder schlecht, gibt wenig Sinn. Zumal man hier für diese Untersuchungen Daten aus der Vergangenheit nimmt. Im Idealfall 30, 40 Jahre, damit man überhaupt was aussagen kann. Und natürlich verändert sich die Art, wie man Hilfe gibt über die Jahre. Und insofern sind diese Durchschnittsaussagen nur sehr begrenzt nützlich. Man muss sich einfach überlegen, welche Hilfe unter welchen Bedingungen welche Konsequenzen hat. Und wenn man sich überlegt, hilft Hilfe, dann verknüpfe ich das gerne mit den Zielen der Geber. Wenn die Ziele der Geber andere sind in erster Linie als die Wirtschaftsentwicklung der Empfängerländer, kann Hilfe auch wirksam sein. Nur eben in anderen Dimensionen. Es geht um die Bekämpfung von Terrorismus. Schauen Sie sich mal die Zahlen an. Am Ende des Kalten Krieges, während des Kalten Krieges war klar, Hilfe wurde sehr viel eingesetzt, um politische Ziele zu erreichen. Dann kam die Hoffnung auf, der Kalte Krieg ist vorbei. Man könne die Hilfe jetzt sinnvoller einsetzen, könne mehr Wachstum, mehr Entwicklung damit finanzieren. Stattdessen ging die Hilfe deutlich nach unten erstmal. Und sie ging dann wieder nach oben, 2001. Als die Terroranschläge die USA erschüttert haben und man dann die Idee hatte, Konflikte und Terror zu bekämpfen durch höhere Entwicklungshilfe.
Professor Axel Dreher ist bei uns von der Universität in Heidelberg. Sie zählen zu den 500 besten Ökonomen weltweit. Wie können Sie das Menschen erklären, die mit Wissenschaftsbetrieb so nichts zu tun haben? Was bedeutet das?
Das ist wenig sinnvoll. Also man misst üblicherweise Zwei Dinge, entweder eins von beiden oder beide zusammen, ist die Zahl und die Zahl der Artikel, die sie veröffentlichen und die Qualität der Zeitschriften, in denen sie veröffentlichen. Es gibt in der VWL sehr klare Vorstellungen darüber, was die besseren Zeitschriften sind. Und je mehr sie in den besseren veröffentlichen, umso besser. Dann wird durch Co-Autoren normalerweise geteilt, das heißt größere Teams, da werden sie dann bestraft, weil man davon ausgeht, der eigene Anteil ist kleiner. Und der zweite Indikator ist die Häufigkeit der Zitate. Also es gibt mehrere Datenbanken, die das auswerten. Man hat Statistiken darüber, wie häufig ihre Arbeiten zitiert werden. Teilweise wird das wiederum gewichtet. Also wenn sie in besseren Zeitschriften häufiger zitiert werden, zählt das mehr.
Lässt sich also rückschließen, der Wissenschaftsbetrieb ist ein großer Wettbewerb.
Ja, es ist ein großer Wettbewerb. Die Zahl der Lehrstühle ist knapp. Die Zahl der Menschen, die gerne einen hätten, ist groß. Und dann gibt es zu jedem Zeitpunkt bestimmte Kriterien, die sich verändern über die Zeit, wie man ausgewählt wird. In der Vergangenheit war ein bisschen wichtiger, wo sie herkamen. Also wo haben sie ihre Doktorarbeit geschrieben, an welcher Uni war das, wer waren ihre Betreuer. Heute ist man in gewisser Weise objektiver, indem man eben nur nach der Leistung guckt, nach dem Output. Das hängt natürlich wiederum stark davon ab, wo man ausgebildet wurde, wo man da daherkommt. Und es ist eine Scheinobjektivität, weil es von sehr vielen Zufällen abhängt, wo man landet.
Ja, das hätte ich jetzt rückgeschlossen, was wir alles von Ihnen heute Vormittag schon erfahren haben zum Thema Entwicklungshilfe. Wie kompliziert das ist, zu analysieren, ob es wirklich etwas bringt oder nicht, ist doch die Frage, lässt sich das wirklich im Wissenschaftsbetrieb so unterscheiden, ob jemand besser ist als der andere?
Ich denke, man kann das nicht seriös sagen. Es gibt einfach ganz viele unterschiedliche Tätigkeitsfelder, die man sich aussuchen kann. Es gibt Ökonomen, die reden gerne im Radio beispielsweise. Es gibt andere, die machen das nicht. Die geben Zeitschriften heraus, die schreiben viele Gutachten. Andere schreiben viel an eigenen Beiträgen. Andere sind vielleicht in der Lehre sehr gut. Ein ordentlicher Teil der Tätigkeit an einer Uni hat ja mit der Ausbildung zu tun. Doktoranden auf der einen Seite, Studierende auf der anderen. Und das alles gegeneinander zu gewichten, ist sehr schwierig. Also man kann sehr viel leisten, indem man beispielsweise Doktoranden ausbildet, die dann sehr stark sind in der Forschung. Natürlich ein sehr wichtiger Beitrag. Der wird aber weniger erfasst. Wenn Sie sich diese Rankings anschauen, wird es gar nicht erfasst. Wird nur erfasst, was Sie selber machen. Und dann gibt es vielleicht Menschen, die eher noch als Autor ihrer Mitarbeiter mit auftauchen, um in diesen Rankings gut auszusehen. Andere machen das vielleicht weniger.
Ist dann immer interessensgeleitet. Sie haben im Mannheimer Morgen vor Jahren mal gesagt, also in Diskussionsrunden mit Politikern, da sind Sie nicht zu finden. Warum?
Ich finde es nicht sehr interessant. Also zunächst ist es ja auch nicht so, dass ich sehr häufig eingeladen werde. Es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche zum Gespräch mit Politikern geladen werde und dann jede Woche sage, ich mache das nicht. Ich rede generell nur zu Themen, bei denen ich mich auskenne. Damit meine ich die, zu denen ich wirklich selbst geforscht habe. Anfragen sind oft viel allgemeiner. Es kommt viel zum Ukraine-Krieg, Russlands Überfall auf die Ukraine. Da kann ich wenig zu sagen, weil ich mich einfach nicht damit auseinandergesetzt habe. Die meisten Journalisten, die mich da befragen, kennen sich wahrscheinlich besser aus. Und am Ende heißt es dann immer, führender Ökonom schätzt Lage in der Ukraine ein. Das mache ich generell nicht. Und mit Politikern zu reden, daran habe ich keinen Spaß. Es ist ja nicht so, dass man hier eine offene Unterhaltung oder Beratung führt und Einfluss auf das Ergebnis hat, sondern in der Regel wissen die ganz genau, was sie wollen, was sie durchsetzen wollen, auch wie sie das mit Mehrheiten hinbekommen können. Und dann sucht man sich passende Stimmen dazu, die das dann eben verkaufen. Also man weiß, welche Ökonomen sind eher linksgerichtet, welche eher konservativ. Und dann holt man sich eben die Aussagen von den passenden Spezialisten, um das zu rechtfertigen, was man sowieso schon vorhat. Da habe ich wenig Freude dran.
Ganz viele SWR1-Hörerinnen und Hörer schreiben uns. Danke dafür erstmal für die große Beteiligung. Eine Mail möchte ich gerade noch kurz vorlesen. Es sind manchmal Romane, aber einen kurzen Abschnitt von Matthias Jakob, der schreibt, der selbst in der Entwicklungshilfe tätig war. Meine Motivation war, dass man durch persönlichen Kontakt vielleicht einem Menschen zu tieferen Einsichten verhilft und nebenbei Länder von einer ganz anderen Seite kennenlernt. Das war's. Und gut verdient habe ich auch. Professor Axel Dreher ist bei uns. Sie erforschen die Entwicklungshilfe. Das klingt jetzt, ja, ich unterstelle mal, etwas frustriert. Wie ist es bei Ihnen bei der Arbeit? Kommt da auch manchmal Frust auf?
Ja, durchaus. Also man hört das oft von Menschen, die mehr im Feld sind als ich, dass man natürlich sehr frustriert ist von Dingen, die nicht funktionieren. Ich kann das gut nachvollziehen. Natürlich sucht man sich das auch als Beruf aus. Man ist in anderen Ländern. Das ist für Menschen, die gerne neue Eindrücke sammeln, in so Ländern arbeiten. Sicher persönlich eine Bereicherung. Dann kann ich das gut nachvollziehen. In der Forschung ist es ganz ähnlich. Viele Menschen, die in diesem Bereich anfangen als junge Forscher, sind auch voller Idealismus. Es sind wenige Menschen, die dort beginnen mit dem Eindruck, Entwicklungszusammenarbeit ist böse, es ist vordergründig schlecht, sondern hat schon eine gewisse Auswahl an Menschen in diesem Bereich. Und wenn die Daten dann wenig kooperativ sind und die Ergebnisse einfach ganz andere als die man vielleicht erwartet hat, auch was die Robustheit angeht. Also man kommt eben sehr, sehr wenig zu eindeutigen Aussagen, kann sehr wenig pauschale Antworten geben. Sollte mehr Entwicklungshilfe gezahlt werden? Was ist das optimale Niveau? Ich denke, das sind alles die falschen Fragen. Man sollte dann nicht vom Input denken. Es gibt dieses 0,7% des Nationaleinkommensziel, wo man weit entfernt ist, so knapp unter 0,4 im Durchschnitt. Man hört immer, man muss dieses Ziel erreichen. Aber da denkt man vom Input her. Ich würde eher vom Output her denken. Was kann man tatsächlich erreichen? Mit welcher Art von Hilfe? Und einfach nur mehr pauschal. ist für mich kein sinnvolles Ziel. Das kann schon frustrierend sein, weil man eben diese pauschalen Aussagen nicht leisten kann.
Nur was Sie gerade beschrieben haben, zeigt ja, wie wichtig oder wie umso wichtiger die Forschung daran ist, um rauszufinden, was eben gar nicht so einfach ist, was wir heute Vormittag erfahren haben, welche Projekte wirklich die Menschen, was ja so wichtig ist, am Ende möchte man die Menschen unterstützen und nicht korrupte Regierungen. Also da ist die Forschung ja extrem wichtig.
Das stimmt, aber es gilt ganz generell, dass in der Volkswirtschaftslehre die Bereiche, die wichtiger sind, die Aussagen eher vage sind und in den Bereichen, die weniger wichtig sind, man sehr präzise Aussagen treffen kann. Und beides kann frustrierend sein. Man kann auf der einen Seite froh sein, sich mit wichtigen Themen zu beschäftigen, aber dann frustriert, dass die Aussagen eben wenig präzise sein können. Umgekehrt kann man sich freuen, wenn man präzise Aussagen treffen kann und ist dann aber frustriert, dass die Fragen, die man damit beantworten kann, eher die unwichtigen sind.
Was wird die nächste große Fragestellung sein, mit der Sie sich aktuell beschäftigen?
Im Moment mache ich was ganz anderes. Es geht um Polarisierung und Migration in den USA. Also inwieweit Migration auf Gemeindeebene die Menschen dort auseinandertreibt in die extremen Lager, extrem links und extrem rechts.
Gibt es da schon erste Forschungsergebnisse? Können Sie etwas sagen?
Ja, wir haben Ergebnisse, ein erstes Arbeitspapier und finden hier tatsächlich, dass die Polarisierung zunimmt, wenn Migranten und die Subgruppe von Migranten, Flüchtlinge in Gemeinden zuströmen.
Man sagt immer, etwas, was in Amerika passiert, passiert in einem Versatz von einigen Jahren in Deutschland. Würden Sie das unterschreiben?
Ja. Also man sucht sich so Länder als Fallbeispiele aus, weil die Datenlage gut ist. Es gibt dort wunderbare Daten zur Wahlkampfunterstützung, die man verwenden kann, um Polarisierung zu messen. Also wer spendet von wo, wohin. Das haben sie in Deutschland nicht vergleichbar. Also sie kriegen die Namen, Vorname, Nachname, Adresse, wissen genau, wo die Leute wohnen, welchem Kandidaten sie Wahlkampfgelder gespendet haben. Da kann man schön mitarbeiten. Und in Deutschland gibt es so gute Daten nicht. Das heißt natürlich nicht, dass das Phänomen ein anderes ist. Wahrscheinlich wird es in Deutschland ähnlich sein. Wenn man vergleichbare Daten hätte, würde man ähnliche Ergebnisse finden.
Anderen Datenschutz bei uns.
Dann. Genau.
Ja. Ja. Also auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Herzlichen Dank erstmal für Ihre Zeit heute Vormittag, Professor Axel Dreher.
Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.